Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, die also ein Wort Gottes dabei haben, können gerne jetzt mal aufschlagen. Wir haben hier die Lesung, Matthäus 20, 1 bis 16. Matthäus Evangelium 20, 1 bis 16. Da heißt es als Überschrift von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Reich Gottes oder das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde, also 9 Uhr vormittags, und sah andere müßig, also untätig, auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals, Abermals ging er aus um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, und tat dasselbe. Um die elfte Stunde, um die neunte Stunde, und tat dasselbe, das ist 15 Uhr. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag untätig da oder müßig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Das war jetzt um 17 Uhr abends. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter, gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du Scheel, oder Neudeutsch, bist du neidisch? Siehst du Scheel darein, weil ich so gütig bin? Und so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich denke, unser Bruder Jakob wird es nachher noch einen Teil davon auslegen. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir auch heute herzlich danken. Danken, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Das ist ja, da es ja nicht selbstverständlich ist. Wir wollen dir auch herzlich danken, dass wir, Herr Jesus, hier zusammenkommen dürfen und deinen Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir dich anbeten dürfen, gemeinsam. Dass wir an dich denken, was du getan hast auf Golgatha. Dass wir dein Wort hören miteinander. Und dass du auch unsere Herzen ergreifst. Da, wo wir Hilfe brauchen, da, wo wir Not, innerliche Not auch haben oder auch äußerliche. Herr, wir wollen dir danken, dass wo die Kohlen zusammenkommen, sich gegenseitig aufwärmen und stärken. Und das geschieht jeden Sonntag. Und wir wollen dir so herzlich danken, als auch wenn wir zu Hause oder unter Geschwistern sind, wo es heißt, zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir dürfen das erfahren, deine Nähe, deine Gegenwart, dein Durchtragen, deine Bewahrung und Schutz. Und wir dürfen auch, Herr Jesus, immer wieder von Neuem dir danken, dass wir dein Wirken erkennen dürfen. Sehr viele erkennen es nicht und sehen es nicht. Und deswegen hast du auch in deinem Wort gesagt, Herr, Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer denn ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Ja, du bist der Richter der Gedanken, Herr Jesus. Du bist und siehst alles, du hörst alles. Und wir flehen dir an von Herzen um unsere Familienangehörigen, um unsere Nachbarn, in dem Ort, wo wir leben, als auch hier, Herr, für Deutschland. Wir wollen dich bitten, Herr, gibt es noch Menschen in diesem Lande? Gibt es noch die, Herr Jesus, du rufst? Da wollen wir dich herzlich flehen, erwecke noch viele. Führ noch viele zum lebendigen Glauben. Wir flehen dich um Erbarmen, ehe der große Tag kommt, der Gerichtstag. Herr, lass noch Menschen zu dir kommen, hier in Deutschland, hier in unserer Umgebung. Schenke es, Herr Jesus. Wir danken dir da ganz herzlich. Herr, gedenke auch unsere Geschwister, die um deines Namens willen verfolgt werden. Nicht nur in Afrika, nicht nur in Asien, nicht nur in Nordkorea, Herr, nicht nur auch, Herr Jesus, im Halbmondbereich, sondern wir danken dir auch, Herr, dass ich viele Geschwister, die um deines Namens willen gedemütigt, diffamiert werden, auch hier in Deutschland, hier in Europa. Und wir wollen dich herzlich bitten, segne unsere Geschwister, stehe jedem Einzelnen bei, segne und gebe eine Kraft aus der Höhe. Und danke, dass du, Herr, ihnen hilfst. Danke, dass du auch heute bei uns bist. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Gotteswort heute auf 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Da schreibt der Apostel Paulus: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Es gibt im Wort Gottes bekanntlich unglaublich tröstende Worte. Großartige Verheißungen und Zusagen, die uns den Atem rauben in ihrer Grandiosität. Denken wir nur an Römer 8, zum Beispiel 28 folgende, auch mit: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, und vieles mehr. Wir haben dann außerdem evangelistische Worte, die zum Glauben rufen, etwa das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da steht der Vater vor seinem Haus und wartet, bis der in die Irre gegangene Sohn zurückkommt. Und dann läuft er ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Tröstlich und evangelistisch zugleich. Worte, die uns die Liebe des Vaters, seine Barmherzigkeit und seine Geduld mit uns Sündern in gewaltiger Weise vor Augen malen. Und wir haben herausfordernde Worte. Worte, die unser Leben, die Gestaltung unseres Alltags, die Gewichtungen unseres Lebens immer wieder unter Umständen radikal in Frage stellen. Heute haben wir als Predigtext ein Gotteswort, dieser dritten Kategorie. Paulus redet von der Nachfolge Christi, vom Leben im Dienst des Evangeliums. Deshalb das Predigtthema Antreten im Dienst des Herrn. Antreten im Dienst des Herrn. Paulus veranschaulicht es an zwei Beispielen aus der Sportwelt. Zum einen am Wettlauf, zum anderen am Faustkampf oder Boxkampf, würden wir heute sagen. An diesen beiden Sportarten veranschaulicht er, was es heißt, dem Evangelium zu dienen. Im Blick auf seinen eigenen Dienst schreibt er im vorausgehenden Vers 23, alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Damit redet Paulus natürlich nicht von einer Gerechtigkeit aus den Werken. Nichts lag ihm ferner als das, aber er redet eben auch von keinem faulen Glauben. Denn Glauben heißt, unser heutiges Thema, antreten im Dienst des Herrn. Dazu habe ich der Predigt 4 Punkte gegeben. Erstens bin ich angetreten. Zweitens bin ich wirklich angetreten. Drittens die Anfrage des Herrn. Und der Schlussgedanke, es lohnt sich. Beginnen wir mit dem ersten, bin ich angetreten. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Wenn wir diese Verse hören, dann sind wir in der Regel ganz schnell bei den verschiedenen Details dieses Kampfes, dieses Wettlaufs in der Jesus-Nachfolge. Und dass es natürlich ganz gewichtig ist, dass wir durchhalten bis zum Ziel. Damit aber, liebe Geschwister, haben wir das Erste und das Wichtigste im Grunde vergessen. Paulus redet von denen, die in der Kampfbahn laufen. Warum ist das so wichtig? Wechseln wir mal vom menschlichen Sport, da wäre es auch möglich, aber vielleicht noch anschaulicher zum Pferdesport auf der Galopprennbahn. Nehmen wir an, da läuft ein Pferd mit Reiter außerhalb der Bahn. Die Bahn ist ja in der Regel sauber schön vorbereitet, eben und so weiter, hat ihre Linien. Die Pferde starten, aber links und rechts davon ist grün, vielleicht auch etwas holprig und so weiter. Das heißt, das Pferd außerhalb der Bahn läuft unter deutlich erschwerten Bedingungen. Außenrum hat es außerdem einen viel weiteren Weg. Die anderen versuchen ja dann mit der ersten Kurve nach innen zu ziehen, damit sie den Weg möglichst kurz haben. Das Gelände ist also uneben und stellen wir uns vor, trotz dieser widrigen Umstände, längerer Weg, unebene Bahn, geht es mit mehreren Längen Vorsprung als erstes durchs Ziel. Eine gigantische Leistung. Aber es hat nichts davon. Es bekäme keinen Siegespreis, denn es lief nicht in der Bahn. Deshalb dieser erste Punkt so wichtig für uns. Gute Werke, auch fromme christliche Werke, eine gewaltige Lebensleistung, auch eine gewaltige christliche Lebensleistung, bringt gar nichts, auch keinen Siegespreis, wenn sie nicht in der Bahn vollbracht wurde. Außerhalb der Kampfbahn mag einer noch so schnell rennen, er mag noch so gewaltige Erfolge vorzuweisen haben, am Ende zählt das alles nichts. Wer antreten will im Dienst des Herrn, der muss erstmal an die offizielle Startlinie gehen. Das heißt, er muss zum Glauben an Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland kommen. Dann erst geht's los, dann erst ist er in der Bahn. Dass man in der Bahn läuft, beweist nicht die Abbuchung der Kirchensteuer. Es beweist auch nicht der Taufschein, noch nicht einmal der Taufschein der sogenannten Glaubenstaufe. Angetreten ist auch noch nicht, wer Mitglied einer frommen Gemeinde ist. Angetreten ist, wer das Zeugnis des Heiligen Geistes hat durch das Wort Gottes. Und dieses Zeugnis haben wir etwa Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Hab ich ihn aufgenommen? Bin ich Kind Gottes, weiß ich das? Setze ich mein ganzes Vertrauen im Leben und im Sterben auf den Namen des Herrn Jesus Christus? Ebenso Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Habe ich diese Liebe Gottes für mich persönlich angenommen? Weiß ich, dass Jesus am Kreuz auch für meine Sünde gestorben ist? Habe ich Gewissheit in Jesus, dass ich in der Ewigkeit dabei sein werde, dass er mir im Reich des Vaters eine Wohnung reserviert hat? Übrigens, für all diejenigen, die sich vielleicht wundern wegen des Kruzifix, wir hatten da neulich intensive Diskussionen darüber. Mit dem Kruzifix wird nicht dargestellt, dass Jesus immer noch am Kreuz hängt. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Aber das Kruzifix stellt in besonderer Weise dar, was er da für uns getan hat. Er hat für uns gelitten, er ist für uns gestorben. Das leere Kreuz ist nicht der Zeuge der Auferstehung. Das ist das leere Grab. Nur so ein kleiner Zwischengedanke. Niemand muss sich deshalb daran stören. Die allererste Frage, liebe Geschwister, muss heißen, bin ich überhaupt richtig angetreten? Gehöre ich wirklich zu Jesus? Weiß ich, dass ich Kind Gottes bin und mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Erst wenn ich das weiß, dann bin ich gewiss, dass ich in der Kampfbahn laufe, nicht irgendwo nebenher, in der Kampfbahn. Und dann erst hat alles Weitere, das hier geschrieben ist, für mich wirkliche Bedeutung. Aber dann geht's los. Es geht los. Ganz wichtig, das Ziel ist damit noch nicht erreicht. Damit ist erst der Anfang gemacht. Und damit kommen wir zum Zweiten. Bin ich wirklich angetreten? Beim ersten Punkt, den wir gerade bedacht haben, lag der Akzent auf dem Ich. Habe ich persönlich den richtigen Startpunkt gewählt? Jetzt beim zweiten Punkt liegt der Akzent auf angetreten. Bin ich wirklich angetreten zum Dienst bei Jesus? Oder habe ich mich bei Jesus zur Ruhe gesetzt? Das ist ein Unterschied. Ich denke, diese Frage ist von größerer Bedeutung, als vielleicht viele denken. Nach meiner Erfahrung kommen durchaus etliche zu Jesus, auch heute noch, auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Aber nicht wenige bringen gleich den Klappstuhl mit. Die sind zwar an der Startlinie erschienen, aber dann sind sie nicht etwa losgelaufen, nein, die haben gleich an der Startlinie den Liegestuhl aufgeklappt und da liegen sie immer noch. In Vereinen gibt es ja zahlende, aber sonst passive Mitglieder. In der Gemeinde Jesu gibt es die nicht. Paulus betont, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Er sagt nicht, sitzt nun so, ruht nun so, sondern er sagt, lauft. Er redet von denen, die laufen, nicht von denen, die im frommen Liegestuhl, um es moderner zu sagen, in der Jesus Lounge Platz genommen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, was für ein grässlicher Begriff, Jesus Lounge, spottet jeder christlichen Beschreibung und Realität. Die haben wir im Himmel eines Tages, da haben wir eine Jesus Lounge. Wenn wir schon diesen Begriff verwenden wollen, auf der Erde haben wir Kampfbahn, ist ein Unterschied. Ich denke, liebe Geschwister, dieser Unterschied ist heute ein ganz großes und wichtiges Thema. Kommen denn nicht alle ans Ziel, die mit Jesus angefangen haben? Das ist eine durchaus sehr ernste Frage. Nach meiner Beobachtung gibt es eine Menge an Scheinbekehrungen. In Brasilien kamen vor etlichen Jahren eine Menge auch zu Jesus. War damals ein Riesenhype, ist schon eine Weile her. Die wollten neue Goldzähne. Ja, ihr habt richtig gehört. Bei sogenannten pfingstlerischen Heilungsgottesdiensten bekamen Leute, die Zahnprobleme hatten, denen Zähne fehlten oder die schlechte Zähne hatten, hatten plötzlich anstatt ihrer Zahnlücken Goldzähne im Mund. Angeblich oder tatsächlich, ich war nicht dabei. Aber sie kamen der Goldzähne wegen. Und wie viele davon sind dann wirklich angetreten im Dienst der Nachfolge Jesu? Das ist eine große Frage bei allen sogenannten Heilungsgottesdiensten. Kommen die Leute um der Heilung willen oder kommen sie zu Jesus, um anzutreten in seinem Dienst? Diese Frage stellt sich aber nicht nur bei charismatischen Heilungsgottesdiensten, das gilt auch sonst. Wenn Menschen in christliche Gemeinden kommen, suchen die vor allem eine kuschelige, fromme Atmosphäre oder wollen sie antreten im Dienst des Herrn? Ich frage mich bei manchem, wenn ich die Präsenz in der Gemeinde sehe und das Leben, zum Teil böse, verlogen, falsch. Da frage ich mich, was wollen diese Leute in der Gemeinde Jesu? Was treibt die dahin? Ich weiß es nicht, daher weiß es. Aber wir sehen, da ist viel Schein. Und wir können es in diesen Tagen gar nicht oft genug wiederholen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das ist kein Luxusliner. Queen Mary oder wie die heutigen Dinge alle heißen, diese großen, luxuriös ausgestatteten Kreuzfahrtschiffe. Auch wenn man das meinen könnte, wenn man die Kataloge christlicher Reiseveranstalter in die Hand nimmt, wenn man sieht, wohin sich das fromme Leben in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, dann kann man schon darunter den Eindruck gewinnen, dass Jesus das Christenleben, das beginnt tiefenentspannt in der schon erwähnten Jesus Lounge, da wird man für den christlichen Glauben angeworben, dann geht es weiter zu einem hippen Lobpreis-Gottesdienst und das Ganze findet seinen Höhepunkt in der frommen Kreuzfahrt mit coolen Predigern und flotten christlichen Musikern an Bord. Ihr Lieben, natürlich dürfen auch Christen mal ausruhen. Auch Christen dürfen Urlaub machen. Und im Rentenstand genieße ich es generell, etwas kürzer treten zu können. Daraus mache ich überhaupt keinen Hehl. Jesus ist kein Sklaventreiber, der uns 24/7 auf Trab hält. Aber wir müssen schon festhalten, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist kein Luxusliner. Es ist ein Seenotrettungskreuzer, der hinausfährt in die tobenden und sturmgepeitschten Gewässer dieser Welt, um Schiffbrüchige ohne Gott Verlorene zu retten. Und wer solche Rettungsaktionen von Schiffbrüchigen im Fernsehen schon gesehen hat, bei sturmgepeitschter See, der weiß, das kann in anstrengende, ja halsbrecherische und lebensgefährliche Aktionen ausarten. Und deshalb redet Paulus vom Antreten in der Kampfbahn. Nochmal, nicht in der Jesus Lounge, in der Kampfbahn. Christsein ist bei allen berechtigten und immer wieder nötigen Ruhepausen nicht ohne Grund, hat uns da jede Woche einen Sonntag geschenkt. Zum Ausruhen und zur Zeit mit ihm. Ansonsten ist es voller Einsatz für die Sache Jesu. Paulus schreibt sehr herausfordernd, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Es geht da gar nicht um den Vollzeitdienst, auch der nicht vollzeitige, im Dienst befindliche, der ganz normalen irdischen Tätigkeiten nachgeht, ist aber trotzdem in allen Dingen mit dem Herrn unterwegs, so sollte es sein. Mit diesem enthält sich aller Dinge, meint Paulus eine kompromisslose Prioritätensetzung. Doch mal ganz wichtig, es geht hier nicht ums fromme Rumfuchteln mit der Peitsche. Worum es geht, verstehen wir, wenn wir einen Marathonlauf mit einer Wanderung am 1. Mai vergleichen. Wir wissen die, wie die Marathonläufer unterwegs sind. So alle Jahre wieder bei irgendwelchen Wettkämpfen, Olympiaden etc., Sommerolympiaden, sehen wir das. Ein Sportleibchen, eine kurze Hose, Laufschuhe, das war's. Wir kennen auch die Trupps, die am 1. Mai aufbrechen. Die sind gut gerüstet für alle Fälle, in der Regel insbesondere gegen aufkommende Durstattacken und drohende Anfälle von Unterhopfung. Weshalb das Leiterwägelchen mit dem Fässchen Bier oder dem Kastenbier auf keinen Fall fehlen darf. Wir sind uns einig, so wäre im Marathonlauf keine Medaille zu gewinnen. Aber jetzt wird's ernst, liebe Geschwister, Hand aufs Herz. Wem gleichen wir oft eher? Dem Marathonläufer, der nur das Allernötigste am Leib und nur das Ziel vor Augen hat, der seine ganze Energie auf nichts anderes verwendet, oder dem Trupp, der gut gerüstet mit Sack und Pack samt Leiterwägelchen seiner Pfade zieht? Ich denke, wir alle haben unsere Leiterwägelchen dabei. Wahrscheinlich nicht mit dem Bierfässchen drauf, aber doch mit allerlei anderen Utensilien, die wir für nötig oder doch zumindest für nützlich und angenehm halten. Und jetzt geht es auch keinesfalls darum, das alles schlecht zu machen, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns schon immer wieder fragen, gibt es da Dinge, die wir mitschleppen, die uns von einer echten Jesus-Nachfolge abhalten oder doch zumindest ernsthaft behindern und lähmen? In diesem Sinne ist unser Bibelwort schon eine ernste Anfrage an unseren Lebensstil. Sicher nicht erst heute, im Prinzip war das zu allen Zeiten so, aber ich denke, für uns heute gilt das ganz besonders. Und so muss es immer wieder die herausfordernde, manchmal auch schmerzliche und vielleicht sogar peinliche Frage an uns sein: Sind wir wirklich in der Kampfbahn des Glaubens unterwegs oder eher im christlichen Vergnügungspark? Bei dieser zweiten Frage, bin ich wirklich angetreten, ist allerdings der dritte Punkt ganz wichtig, der kommt jetzt. Es ist die Anfrage des Herrn. Es ist die Anfrage des Herrn. Diese mitunter schmerzliche, peinliche, unsere Lebensgestaltung immer wieder zentral berührende und vielleicht in Frage stellende Anfrage, sie ist die Anfrage des Herrn. Es ist nicht die Anfrage des Pfarrers oder Gemeindeleiters an dein Leben. Ich habe hinter diesem Satz drei Ausrufezeichen stehen. Es ist nicht die Anfrage des Pfarrers oder Gemeindeleiters. Ich erinnere mich mit Schrecken, um nicht zu sagen Entsetzen, an eine fromme Predigt zurück, die ich vor knapp 20 Jahren in einer frommen Gemeinde gehört habe. Ich war damals nach meiner Bypass-Operation in der Reha und am Sonntag habe ich da gedacht, besuchst du mal einen Gottesdienst einer frommen Gemeinde vor Ort. Nur, die Predigt war keine Predigt. Es war nichts anderes als versuchte Mitarbeiterrekrutierung und Motivation. Zur Not, zur äußersten Not, hätte ich mir das als Ansprache an einem Mitarbeiterabend vorstellen können. Aber definitiv nicht als Predigt in einem Gottesdienst. Da wurde im Grunde der Gottesdienst missbraucht, um die Leute auf Zack zu bringen. Und deshalb, ihr Lieben, ist dieser dritte Punkt so wichtig. Es ist die Anfrage des Herrn. Vor meinem Herrn stehe ich in der Verantwortung. Vor ihm habe ich Rechenschaft abzulegen. Noch so ambitionierte Pastoren und Gemeindeaufbaustrategen sind nicht die Herren der Gemeinde und nicht die Herren der Mitarbeiter und der Geschwister. Ganz wichtig. Es ist die Frage, die Gott selbst an uns stellt. Vor ihm müssen wir sie ehrlich beantworten und nötigenfalls Korrekturen einleiten. Vor ihm müssen wir alle, auch wir Pfarrer, Pastoren und Gemeindeleiter, diese Frage ehrlich beantworten. Ich würde sagen, gerade wir Pfarrer, Pastoren und Gemeindeleiter müssen sie zuallererst uns selbst stellen, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerfliche werde, wie Paulus Vers 27 sagt. Es gilt wie beim Abendmahl, ein jeder prüfe sich selbst. Der Kampf des Glaubens, ihr Lieben, der fängt bei mir an, nicht bei den anderen. Der Kampf des Glaubens besteht nicht darin, dass wir fragen, was muss bei den anderen in der Gemeinde, im Hauskreis oder im Hausgottesdienst besser werden. Ich sehe ganz dramatisch, gerade in den letzten Jahren, wenn wir so fragen, und ich könnte viele Beispiele nennen, dann stehen wir in der Gefahr, Hauskreisen, Hausgottesdiensten, Gemeinden schweren Schaden zuzufügen, sie unter Umständen sogar zu zerstören, gerade wenn sie vielleicht noch in einer instabilen Anfangsphase, Aufbauphase oder auch sonst gerade in einer etwas kritischen Situation sind. Und wir rauben engagierten Mitarbeitern, die vielleicht nicht alles richtig machen, vieles vielleicht sogar falsch, aber wer von uns macht das nicht? Wir rauben ihnen die Motivation und die Freude an der Arbeit im Dienst des Herrn. Es gibt Menschen, auch in christlichen Gemeinden, die sind Zerreder, Demotivierer par excellence. Die sehen überall bei den anderen massenhaft Fehler, was sie besser machen könnten. Aber sie kriegen es nicht hin. Also, deshalb nochmal. Der Kampf des Glaubens besteht nicht darin, dass wir fragen, was muss bei anderen in der Gemeinde, im Hauskreis, im Hausgottesdienst besser werden. Die entscheidende Frage, was muss bei mir anders werden? Dass mein Leben Christus ähnlicher wird und Gott mich besser zum Bau seiner Gemeinde gebrauchen kann. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, liebe Geschwister. Der heißt kurz und knackig, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und wie es sich lohnt. Die Läufer oder Faustkämpfer bei griechischen Wettkämpfen, von denen Paulus hier redet, oder auch bei römischen, die solche Entbehrungen auf sich nahmen, sie kämpften für einen Lorbeerkranz. Für den konnten sie sich nichts kaufen und seine Haltbarkeit und sein Ruhm waren äußerst vergänglich. Oder kennt ihr die Starathleten von Korinth aus der Zeit des Paulus? Wir dagegen, liebe Geschwister, wir kämpfen für einen unverweltlichen, für einen unvergänglichen Siegeskranz, für einen ewigen Lohn, den uns nichts und niemand nehmen kann. Wer antritt im Dienst des Herrn in der Kampfbahn, der hat von der ersten Sekunde an den allmächtigen Gott an seiner Seite. Wir laufen nicht allein. Wir laufen auch nicht in eigener Kraft. Wir laufen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und mit ihm haben wir heute schon ein erfülltes Leben. Durch alle Schwierigkeiten, Angriffe und Anfeindungen hindurch. Nicht jeden Tag. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich lebe nun viele Jahrzehnte eigentlich seit früher Kindheit mit dem Herrn. Nicht jeden Tag erleben wir seine unmittelbare Hilfe. Oft fühlen wir uns alleingelassen, sind wir ganz ehrlich. Oft sagen wir, Herr Jesus, wo bleibst du? Es wird aber höchste Zeit. Aber rückblickend können wir immer wieder sagen, er hat großartig durchgetragen. Wir erleben es seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wir erfahren seine Liebe und seine Treue. Und wir erreichen das Ziel der Ewigkeit, ganz gewiss. Das ist das große Thema Heilsgewissheit. In dem Augenblick, in dem wir in der Kampfbahn mit Jesus an die Startlinie gehen, dürfen wir wissen, dass wir mit ihm auch das Ziel erreichen. Es lohnt sich, liebe Geschwister, und wie es sich lohnt. Amen. Lasst uns beten und stehen dazu auf. Treu heilend Jesus Christus, großer Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir antreten dürfen. Mancher meint zwar, es wäre bequemer, gleich im Liegestuhl liegen zu bleiben und die anderen machen zu lassen und lieber die schönen und angenehmen, entspannten Zeiten des christlichen Lebens zu genießen. Aber sie verpassen das Wichtigste. Und ob sie den Siegeskranz erreichen und überhaupt das Ziel der Ewigkeit, das ist dann die ganz andere Frage. In jedem Fall haben sie letztlich ein geistlich armes Leben. Denn sie erfahren deine Treue, deine Liebe, dein Durchtragen, gerade auch in den harten, schwierigen Zeiten nicht. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir zwar auch in dieser Kampfbahn des Glaubens in viele Herausforderungen kommen, oft auch in existenzielle Krisen, in ernsthafte Nöte, aber dass du uns in alledem nicht im Stich lässt und dass das gerade eben auch das Wunderbare ist, dass wir dann eines Tages immer wieder zurückblicken können. Ich denke zurück an eine große existenzielle Not. Und da hatten wir ein liebes Ehepaar an der Seite, die haben gesagt, jetzt ist die Not unübersehbar groß. Aber wartet, es kommt der Zeitpunkt, da schauen wir zurück und danken Gott für seine Hilfe. Und genauso war es. Und so wird es immer und immer und immer wieder sein. Dafür loben und preisen wir dich. Und so wirst du auch weiterhin die Hände über der Gemeinde halten, über all denen, die mit dir unterwegs sind in unserem Land, auch in anderen Ländern, wo sie in Not, in Verfolgung sind, in Unterdrückung. Wir denken an unsere Kranken, an die Einsamen, an die Alten. Und wir bitten dich auch in diesen Tagen ganz besonders für die Wahlen, die in Deutschland in verschiedenen Bundesländern stattfinden, auch in Ungarn die wichtigen Parlamentswahlen am 12. April. Wir befehlen es alles in deine Hände und wollen dich von ganzem Herzen bitten, Herr, wenn es nach deinem Willen möglich ist, dann schenke doch, dass diese Wahlen so ausgehen, dass sie zum Besseren dienen, dass es für die Menschen in unserem Volk und Land, auch in Ungarn, in Europa, noch einmal eine Zeit mit mehr Segen, mit weniger Bösem mit Menschen in politischer Verantwortung gibt, die sich in der Verantwortung und der Rechenschaft vor dir wissen und ihr Amt auch entsprechend zum Wohl der Menschen, die ihnen anvertraut sind, ausüben. Wir können es nur in deine Hände befehlen, Herr. Und danken dir, dass du mit uns bist, dass du uns die Kraft gibst, jeden Tag für alle Herausforderungen und dass wir jeden Tag auch immer wieder aufs Neue deine Liebe, deine Treue, dein Durchtragen erleben dürfen. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
Ja, dazu lasst uns gemeinsam aufstehen und das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.